Unser heutiger Text steht im Propheten Hosea, und zwar im Kapitel 2 von Vers 4 an. Und ich werde zunächst bis zum Vers 15 lesen. Braucht noch jemand eine Bibel hier vorne, sind die zu holen. Eine Sache noch, ein Gruß noch von René Sonnenberg, der war am Freitagabend bei uns und hat einiges an Sachen mitgebracht, hat dieses Geld wieder eingetauscht. Und ich möchte an der Stelle nochmal einladen, wenn jemand bei sich zu Hause Pfennige oder D-Mark findet, der kann die gerne mitbringen. Das wird bei der Zentralbank eingetauscht und soll dem Jugendcafé in Denkun zugutekommen. Wer also da die Gelegenheit hat, ist herzlich eingeladen, auch in seiner Verwandtschaft und Bekanntschaft nochmal zu sammeln. Ja. Der Prophet Hosea, wir sind ja in dieser großen Predigtreihe über die kleinen Propheten. Heute erst am zweiten Thema. Rechtet mit eurer Mutter, führet einen Rechtsstreit, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurerei von ihrem Gesicht entfernt und ihren Ehebruch zwischen ihren Brüsten hinweg. Damit ich sie nicht nackt ausziehe und sie hinstelle wie an dem Tag ihrer Geburt und ich sie eine Wüste gleichmache, und sie wie dürres Land werden lasse und sie vor Durst sterben lasse. Auch über ihre Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie Hurenkinder sind. Denn ihre Mutter hat gehurt, die mit ihnen schwanger ging, hat Schande getrieben. Denn sie sagte, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, meine Wolle und mein Flachs, mein Öl und mein Getränk. Darum, siehe, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen und ich will eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden kann. Dann wird sie ihren Liebhaber nachjagen und sie nicht erreichen. Und sie wird sie suchen und nicht finden. Dann wird sie sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab und dass ich ihr das Silber vermehrt und das Gold. Sie aber haben es für den Baal verwendet. Darum nehme ich mein Korn zurück zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, die ihre Blöße bedecken sollten. Dann decke ich ihre Scham auf vor den Augen ihrer Liebhaber und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Und ich mache ein Ende mit all ihrer Freude, ihren Festen, ihren Neumonden, ihren Sabbaten und all ihren Festzeiten und ich veröde ihren Weinstock, ihren Feigenbaum, von denen sie sagte, sie sind mein Liebeslohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Und ich mache sie zum Gestrüpp, dass die Tiere des Feldes sie abfressen. Und ich suche an ihr Heim die Festtage der Baalim, an denen sie ihnen Rauchopfer darbrachte und sich mit ihrem Ring und ihrem Halsgeschmeide schmückte und ihren Liebhabern nachlief. Mich aber hat sie vergessen, spricht der Herr. Punkt erstmal. Wir haben ja bewusst nicht mit dem Beginn des Kapitels 2 angefangen. Wer erinnert sich noch? Der erste Abschnitt dieses Kapitels ist ja das Erbarmen über die Kinder, die diesen furchtbaren Namen hatten. Lo-ami, Lo-ruhama, nicht mein Volk und nicht erbarmen. Der Prophet Hosea hat wie jeder Prophet ein stellvertretendes Leiden an sich vollzogen erlebt. Stellvertretendes Leiden gibt es ja auf verschiedene Weise. Man kann für andere Menschen leiden. Entweder wenn man gezwungen wird oder auch aus Liebe. Und man kann auch für Gott leiden. Entweder aktiv oder passiv. Für Gott zu leiden, passiv, Das ist das, was uns eigentlich allen begegnet, dass wir die Verachtung abkriegen, die Jesus eigentlich meint. Das ist passives Leiden. Aktives Leiden ist etwas, was ausdrücklich spezielles Handeln meint, wozu Gott jemanden beauftragt und was dann mit Leiden verbunden ist. Klassisches Beispiel, der Apostel Paulus, der von Gott gerufen war, das Evangelium zu den Heidenvölkern zu bringen, und der dann im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, alles aufzählt, was ihm in dieser Zeit widerfahren ist. Schiffbruch, Steinigung, dreimal ausgepeitscht worden, unter Räuber gefallen. Alles Dinge, die spezielles, persönliches Leiden eines Menschen mit einer apostolischen Berufung und mit einer prophetischen Begabung betrifft. Und dasselbe haben wir im Alten Testament stellvertretend bei Priestern, Königen und Propheten. Und wenn wir im 1. Petrusbrief angesprochen werden und berufen werden, dass wir ein königliches Priestertum sein sollen, oder ein Priestertum von Königen, und wenn der Apostel Paulus im 1. Korinther 14 schreibt, dass er möchte, dass alle prophetisch reden, dann heißt das, dass wir notwendigerweise als Neutestamentler in dieses prophetische, stellvertretende Leiden hineingenommen werden müssen. Nun betrifft diesen Propheten Hosea ja eine ganz spezielle Sache. Nimm dir eine Hure als Frau. Ich will nicht alles wiederholen, ich möchte nur das nochmal sagen. Heute, in unserer abartigen Zeit, scheint das ja dem einen oder anderen vielleicht gar ein verlockender Gedanke zu sein, dass man sagt, oh, wenigstens eine Frau, die alle Zeit bereit ist. Hier wird deutlich, in dem Kapitel 2, dass ja, was für ein ultimativer Stress solche Beziehungen ist. Wer kann das in diesem kurzen verlesenen Text finden, was ich meine? Was ist der Stress dieser hurerischen Beziehung?
Dass sie immer mit anderen geht.
Na gut, das kann man fast noch aushalten.
Kinder sind nicht von ihm.
Zumindest hat sie noch Kinder, die nicht von ihm sind. So muss man das sagen. Ich glaube, dass es das meint. Die Kinder sind nicht von ihm. Denke ich, kann man nicht sagen, denn Gott hat ausdrücklich gesagt, nimm dir eine Hure und zeuge Hurenkinder. Also zeuge Kinder mit und von dieser Hure. Wenn aber hier, und wenn in den Versen 1 bis 3 deutlich wird, dass sich Gott dieser Kinder erbarmen wird und uns im Vers 6 begegnet, auch ihrer Kinder werde ich mich nicht erbarmen, verstehe ich das so, dass das die vorherigen sind. Das war also eine Frau mit Kindern. Klassisch Frau, die Kinder von verschiedenen Männern hat. Alle ihre Kinder werden Hurenkinder genannt. Ausschließlich die vom Propheten sehen, derer erbarmt sich Gott auf persönliche Weise. Ihre anderen Kinder sind verworfen. Aber das ist immer noch nicht der Kern der Frage. Woran ist zu merken, oder was ist der ultimative Stress dieser hurerischen Beziehung?
Das ist keine Beziehung. Sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht immer nicht so. Es ist keine.
Ja, wodurch wird das deutlich? Stimmt. Aber das lässt sich ganz klar herausschälen. Woran die Nichtbeziehung sich festmacht. Das wäre er. Das heißt, sie hat hinterher, nachdem sie mit ihm zusammen war, wieder weitergehurt. Genau. Ihr Mann, in diesem Fall der Prophet, versorgt sie und sie kann diese Beziehung nicht wertschätzen. Sie missdeutet und sagt, ach, alles was ich habe, habe ich ja durch meine Liebhaber. Sie verkennt die Wirklichkeit. Das macht diese Beziehung so stressig. Wer sowas mal erlebt hat, mit Menschen zusammengespannt zu sein, und sei es auch nur für eine Zeit, ganz furchtbar ist es, wenn es auf Lebenszeit ist, mit jemandem zusammengespannt zu sein, der in einer verschobenen Realität lebt, der weiß, wie furchtbar stressig, wie unerträglich das ist. Ihr Mann versorgt sie und sie sagt, habe ich alles von den anderen gekriegt. Verschobene Wahrnehmung. Das ist, ich sage das wirklich auch, ein Beziehungsausschließungsgrund. Wenn jemand so in einer fremden oder einer falschen Wahrnehmung lebt, kann man mit ihm keine Beziehung führen. Man kann vielleicht mit ihm verheiratet sein. Man kann keine Beziehung führen. Alles wird fehlgedeutet. Alles wird anders interpretiert, als es wirklich ist. Und wenn ich an meine Arbeit denke als Familientherapeut, dann fällt mir das auf, dass das immer und immer und immer wieder auftritt, heute gerade. Ja. Ich denke, das kann man auch sagen, auch ein Mann, der so lebt, hat dasselbe Problem, dass er nicht wahrnimmt, wie zugewandt seine Frau ist, wie hingegeben sie ist. Wenn er selber ein hurerisches Herz hat, wird er genauso nach außen gieren und genauso die Wirklichkeit verdrehen und genauso wenig das annehmen und wertschätzen können, was seine Frau ihm ist. Das ist das Kennzeichen von Hurerei. Das Ganze ist ja tatsächlich ein Sinnbild. Es wird von diesem Propheten als Ersten dieses Sinnbild verwendet, dass Israel wie eine Frau an Gott hängt. Oder so wie eine Frau an einen Mann hängt, so hängt Israel an Gott. Aber sie haben diesen Treuebund verlassen und anderen Göttern nachgeholt. Und wenn wir, ich werde gleich noch mal darauf kommen, was das bedeutet hier, wenn wir das mal untersuchen, dann muss es einen kalten Schauer über den Rücken treiben. Denn wir sind gewohnt zu denken, dass andere Götter eben irgendwelche Götzenbilder sind. Also Idole, afrikanische Masken oder irgendeine Buddha-Statue. Und man weiß, das hat ja alles mit Jesus Christus überhaupt nichts zu tun. Was ist der Götzendienst Israels? Wer weiß das?
Ja, im Prinzip ist es doch so, sie beten schon in der Nacht an, aber eben die böse Macht.
Die Verbindung mit anderen Völkern.
Das kommt später erst. Was ist das Kernproblem des Volkes Israel? Das ist ja das Nordreich. Hosea hat im Nordreich gelebt, also im Kühl. Wer die Geschichte Israels kennt, weiß, dass sich das kurz nach Salomo, also kurz nach der Blütezeit David, Salomo Rehabiam, also schon unter dem Enkel Davids, teilt sich das Reich in das sogenannte Nord- und in das Südreich. Das Südreich heißt von dort an das Volk Juda und das Nordreich das Volk Israel. 10 Stämme gehören zum Nordreich unter dem König Jerobiam, der sich selber krönt oder der gewählt wird vom Volk, und beim Hause David, bei dem verordneten König, bleiben nur 2 Stämme, Benjamin und Juda. Was ist die Sünde Israels? Welche Götzen beten die an? Ja, das kommt alles am Rand. Die Aschera und der Baal. Das kommt, na, das waren die Götzen der Völker rundherum. Tabea hat es gesagt, es ist der Stier. Zwei goldene Stiere. Wisst ihr, wie der hieß? Jahwe. Es waren keine fremden Götzen. Ich übertrage es auf unsere Zeit heute. Es ist ein falscher Jesus. Es ist etwas, was in eine menschliche Form gepresst wird. Obwohl Gott gesagt hatte, du sollst ja kein Bild machen. Und ich kann das jetzt wieder auf die Spitze treiben und sagen, es ist das, was eigentlich die katholische Kirche macht. Aber es macht nicht nur die katholische Kirche. Dort wird nämlich der Gegenstand selber zum Gegenstand der Verehrung. Wir wohnen ein Stückchen weg von Eggesin, aber wer dort lebt, ihr solltet mal am Frohen Leichnamsfest in den Nachbarort gehen, nach Hoppenwalde, der einzige katholische Ort hier im Landkreis. Da wird tatsächlich diese Frohen Leichnamsprozession durchgeführt mit der Monstranz, also mit diesem Gefäß, in dem der Leib Christi vorgetragen wird. Das heißt, das sind Obladen, die bei der nächsten Messe verteilt werden. Aber das wird verehrt an sich, nicht Jesus Christus, sondern dieser Gegenstand wird verehrt als Jesus. Das ewige Licht, das Tabernakel, ist der Ort der Verehrung. Für den Katholiken ist es sehr schwierig, woanders zu beten, als an diesem geheiligten Ort. Und das sind Dinge, die entsprechen diesem Götzendienst Israels. Und das Erstaunliche ist, dass damit etwas aufgenommen wird, was Jahrhunderte vorher einmal schon dem Volk zum Abfall gedient hatte. Es ist das goldene Kalb, was dann in doppelter Funktion wieder neu aufgerichtet wird. Man muss sich fragen, wie kann sowas sein, dass etwas, wo Gott so ein klares Gericht drüber vollzogen hat, dass das einfach wiedergenommen wird und dass es Tausenden und Abertausenden zum Gegenstand der Verehrung sein kann. Wie geht das? Wie geht das? Richtig. Die innere Haltung ist dieselbe wie zur Zeit Moses und Aarons. Die innere Abkehr von Gott ist zur Zeit Jerobeams und der darauf folgenden Könige bis zur Wegführung durch die Assyrer immer dieselbe. Weg von Gott. Weg eigenes. Eigene Ideen, eigenen Gottesdienst. Eigenes Ritual. Eigene Priester. Raus aus der Abhängigkeit von Gott. Und das ist eine große Gefahr, bis auf den heutigen Tag und bis zur Wiederkunft Jesu. Dass wir uns selber ein Bild machen, so muss Gott sein und das kann er doch nicht machen. Wie viele Leute haben dieses Bekenntnis? Das kann Gott doch nicht zulassen. Wie oft höre oder lese ich in entsprechenden Seelsorgeforen? Ich habe an Gott geglaubt, bis Vater gestorben ist, Kind verunglückt ist, sonst was. Aber das kann Gott doch nicht zulassen und seit der Zeit kann ich nicht mehr beten, will ich nicht mehr in Gottesdienst gehen und so weiter. Das bedeutet, ich diene Gott, solange er mir verfügbar ist, solange er macht, was ich will. Dann kriegt er so ein bisschen was ab. Nicht zu viel, Zehnte wäre sowieso zu viel, hat ja eh nichts. Aber das ist nicht nur das Finanzielle, sondern es ist vor allem die Herzenshaltung. Ich bestimme, was Gott darf. Und das funktioniert nicht. Diese Haltung ist Götzendienst. Es ist einerseits eine erschreckende und andererseits eine unglaublich hilfreiche Sache, wenn uns in der Schrift immer und immer wieder bezeugt wird, dass Gott sowohl das Gute als auch das Böse schafft. Man hat es ja so gut theologisch hingekriegt. Gott ist gut und der Teufel ist böse. Und dann wird gekämpft gegen das Böse. Und klar ist bezeugt, bin ich es nicht, der das Unglück schafft, sagt Gott. Gibt es irgendeine Sache in der Stadt, die nicht von mir wäre. Und zwei Dinge sind dazu zu sagen. Es ist einerseits schrecklich, denn das liefert uns einem aus, den wir nicht in den Griff kriegen. Das ist für jemanden, der Gott nicht liebt, eine furchtbare Vorstellung. Und es ist ein schreckliches Wort dann zu hören, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nur Abwehr, nur Schauder, nur Widerstand. Wenn wir ihn aber lieb haben, dann ist es eine große Erleichterung. Dann werde ich nämlich aus diesem furchtbaren, aus der Zwickmühle rausgenommen, zu sagen, ja, ist das nun von Gott oder ist es vom Teufel? Dann weiß ich, alle Dinge mussten an Gott vorbei. Und deswegen kann er auch alle Dinge wenden. Und deswegen ist der Tod eben nicht die letzte Macht und hat nicht das letzte Wort, sondern es ist Leben und Auferstehung in Jesus Christus geworden. Da sind wir am zentralen Punkt des Glaubens. Gott ist ein lebendiger Gott. Und lebendig heißt, er meldet sich zu Wort. In Stier, wenn ich den erstens hingestellt habe und wenn ich den schön poliert habe, wenn der dann noch aus Gold ist, dann sage ich, ja, es ist doch das Beste, was ich habe. Da müssen doch jetzt alle zufrieden sein. Aber der meldet sich nicht zu Wort. Der lässt mich machen, was ich will. Da gehe ich hin, Opfer oder lass es auch bleiben. Und ich bin sicher, irgendwann lass es auch bleiben. Aber ein schönes Stück Religion ist ja doch, auch in der heutigen Zeit, gerade entdeckt man das wieder, die Religiosität des Menschen lässt sich nicht ausrotten. Nur Religiosität heißt eben nicht Gottesfurcht. Religiosität heißt eben nicht, ich beuge mich vor dem Herrn, sondern ich mache, was ich will, wie mir es gefällt und wann ich das möchte. Und das schlägt sich dann im Leben nieder. Du kannst dann sagen, wie rum ist es denn, ein Mensch, der als Mensch nicht treu sein kann, kann auch Gott nicht treu sein, oder ist es umgedreht, ein Mensch, der Gott nicht treu ist, kann auch als in der zwischenmenschlichen Beziehung nicht treu sein. Ich denke das Zweite. Ein Mensch, der Gott die Treue verweigert, wird über kurz oder lang auch in der Treue zu Menschen scheitern. Und deswegen, ich sage das mal, das Beste, was wir für unsere Ehen tun können, ist, ein gesundes Fundament des Glaubens zu leben. Nicht nur zu legen, sondern zu leben. Und ich kann das bezeugen. Durch die ganzen Irrungen und Belastungen einer langjährigen Ehe hindurch trägt die Treue Gottes. Zu der ich mich verpflichte, zu der meine Frau sich verpflichtet. Und aus dieser Verpflichtung erwächst diese Treue zueinander. Und ich glaube, es gibt keine andere Basis. Weil die Verbindung mit Gott eben uns in der Wirklichkeit leben lässt, uns aus solchen Irrtümern entfernt. Was ist einer dieser Irrtümer? Ich habe ja gesagt, wenn wir das mal seelsorgerlich lesen, ist das ein bedrückender, ein sehr bedrückender Abschnitt, den wir heute vor uns haben. Gehen wir mal versweise durch. Rechtet mit eurer Mutter, führt mit ihr einen Rechtsstreit, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurerei von ihrem Gesicht entfernt und ihren Ehebruch zwischen ihren Brüsten. Wenn das heißt, rechtet oder führt einen Rechtsstreit, dann sage ich das, und ich betone das, seelsorgerliche Auslegung, Streitigkeiten zwischen Kindern und Eltern sind unvermeidlich, wenn es Elternteile gibt, die ehebrecherisch leben. Und ich meine jetzt nicht im Blick auf Gott, sondern im Blick zueinander. Wenn es keine eheliche Treue gibt, sind Rechtsstreitigkeiten, so nenne ich das mal, rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Eltern wahrscheinlich. Dann ist das Verhältnis zerrüttet. Kennen ja fast alle. Ein Kind wird praktisch von klein an in diesen Loyalitätskonflikt gezwungen, sich entweder für den Vater oder für die Mutter zu entscheiden. Oder mal für den Vater und mal für die Mutter. Und dann kommt es zu solchen schweren Ablösekämpfen. Das ist das. Rechtet mit ihr. Und Gott sagt es ausdrücklich. Führt diesen Rechtsstreit. Und ein Rechtsstreit wird ja geführt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Um in der Wirklichkeit zu landen. Um zu wissen, was ist wirklich passiert. Ich habe gestern ein Gespräch geführt, da sagt jemand, ich möchte so gerne mit meinen Eltern reden, weil ich wissen will, was wirklich passiert ist. Und da kann ich nur sagen, ja, du hast ein Recht darauf, tu das. Hol deine Eltern in diese Auskunft hinein. Gott sagt das, führe diesen Rechtsstreit mit eurer Mutter in diesem Fall. Damit sie ihre Hurerei von ihrem Gesicht entfernt und ihren Ehebruch zwischen ihren Brüsten hinweg. Was ist damit gemeint? Bitte? Damit sie das entfernt. Es bedeutet, dass wenn jemand eine hurerische Gesinnung hat, dass seine Körpersprache verändert. Seine Gestik und seine Mimik, sage ich mal so. Die Mimik einer Hure ist frech. Sie muss die natürliche Scham überwinden. Und es gibt einen bestimmten Gesichtsausdruck, ihr könnt mir alle nichts, ich ziehe durch, was ich will. Und wenn jemand Kinder hat, und wenn das Hurenkinder sind, und wenn die verachtet werden wegen dieser Lebensweise, dann wird man als Kind regelrecht gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Dein Stolz, deine Überheblichkeit, deine Uneinsichtigkeit haben mir das Leben schwer gemacht. So könnte das heißen. Und den Ehebruch zwischen den Brüsten hinweg. Ja, wie denn? Steckt ihr da drin? Ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, Ehebruch, der zwischen den Brüsten steckt, das hat irgendwas mit einem Ausschnitt zu tun. Die Brüste sind eine Waffe einer Frau. Die werden in der Geschäftswelt und in der Politik auch eingesetzt. Was meint ihr, warum Angela Merkel so beliebt ist? Sie ist ja die beliebteste Politikerin weltweit im Moment. Na, auch weil sie mal diese Kügelchen da hat rausgucken lassen. Das ist so. Guck mal, Politiker, die achten auf die Form. Immer hoch zugeknöpft, immer Schlips. Das ist eigentlich eine Spielwiese für Männer. Ja, wer macht das schönste Pokergesicht? Da ist der eine Unrasierte, der aus dem Iran, und der andere, der immer das schöne Gesicht macht, aus Amerika, und dann können die sich so richtig gegenseitig aufgeilen. Der eine sagt das, der andere das. Begegnen tun sie sich sowieso nicht. Und dann ist eine Frau dazwischen, sonst auch hochgeschlossen, und eines Tages. Und schon ist Friede, Freude unter den Männern. Wenn man bedenkt, dass man auch auf diese Weise Politik macht, kann einem fast Angst werden. Wenn das nicht eine integre Person ist, nun halte ich unsere Bundeskanzlerin doch für eine sehr integre Person. Aber wenn das, und ich möchte das ausdrücklich nicht, dass vermischt werden, nicht, dass ich sage, das ist jetzt hier Zeichen ihrer hurischen Gesinnung, das soll mir niemand so Wort im Munde umdrehen. Aber wie viele Frauen leben so? Und ich sage das mal so unseren jugendlichen Töchtern, es wird uns ja vorgelebt, es wird euch ja vorgelebt, und es ist naheliegend, dass man das ein Stückchen auch weitermacht, aber das macht was mit der Gesinnung. Und da sollte man sich klar sein, ob man genau das will, was dann nämlich gezeigt wird. Man kann Macht damit ausüben. Ist auch manchmal lästig, wenn die Stiele da ständig da drauf gucken, da rumstochern. Das hilft manchen, das dann wieder etwas zuzubedecken. Aber hier heißt es, nimm das von zwischen deinen Brüsten weg. Das bedeutet, geh in einer anderen Weise mit um. Ja?
Hast du ja gesagt, dass von der Frau auch die zweite Augen sind oder das zweite Augenpaar?
Ja. So ins Detail wollte ich das eben nicht sagen. Das ist eher für den Mann so. Aber das. Um dann diese Augen zu sehen, um diese Augen, nein, natürlich nicht. Um diese Augen zu sehen, reicht der Ausschnitt nicht. Kinder, lass uns jetzt nicht zum Albern ausatmen. Damit rechtet mit ihr, damit ich sie nicht nackt ausziehe und sie hinstelle wie an dem Tag ihrer Geburt und ich sie eine Wüste gleichmache und sie wie dürres Land werden lasse und sie vor Durst sterben lasse. Mehrere Dinge, die da drin stecken. Erstens, das ist ein Vers, der so übergleitet. Da weiß man erstmal nicht, redet jetzt der Prophet zu seinen Kindern oder redet Gott zu seinem Volk? Und ich sage beides. Seelsorgerlich sehe ich da drin, dass was in der Familienkonstellation immer ein großes Problem ist. Fachausdruck dafür ist Parentifizierung. Dass in diesem Fall der Vater sich mit den Kindern gegen die Mutter eins macht. Das ist ein großes Problem. Und in solcher Situation nicht anders zu handeln. Wenn die Mutter eine Hure ist und der Vater das nicht will, dann hat er gar keine andere Möglichkeit, als die Kinder quasi auf seine Seite zu ziehen, wenn sie nicht in dasselbe Fahrwasser abrutschen sollen. Sonst gibt es das von Generation zu Generation, sich solche Dinge einfach fortsetzen. Aber wenn das nicht sich fortsetzen soll, dann gibt es das Problem, dass eben nicht Vater und Mutter eins sind, und gemeinsam ihren Kindern eine Position vermitteln, sondern der Vater in dem Fall muss sich mit den Kindern eins werden gegen dieses Fehlverhalten der Mutter. Und das ist der zweite Stress, der da folgt. Deswegen empfiehlt es sich nicht, eine Hure zu nehmen. Damit ich sie nicht nackt ausziehe, nehmen wir uns nochmal den Zusammenhang heute. Rechtet mit eurer Mutter, dass ich sie nicht nackt ausziehe. Weißt du, was das heißt? Stellt euch das mal in der Familiensituation vor. Wenn ein Vater so mit seinen Kindern redet. Bringt ihr sie zur Raison, heißt das. Auf mich hört sie nicht.
Kann das auch heißen, ihr den Schutz zu entziehen? Oder die
Versorgung? Natürlich ist das der Sinn. Natürlich ist das der Sinn. Wir werden am Ende merken, dass das Ganze eine Heimsuchung ist. Wenn man so will, ist das eine therapeutische Kette. Also ich lese solche Abschnitte mit hohem Gewinn. Von meiner Ausbildung her entdecke ich, dass hier Schritte gezeigt werden, die man auch in der Therapie gehen könnte. Klärt das, sonst passiert das.
Ja.
Ja, natürlich. Und das meine ich, ist eine unglaublich stressige Situation. Vielleicht hat der eine oder andere das als Kind erlebt, oder so ähnlich. Bestimmt zu kriegen, mach das, oder wenn der Vater nicht aufhört zu saufen, dann, oder wenn die Mutter nochmal fremd geht, dann, oder so, ja. Man lebt dann unter einem unglaublichen Druck. Da ist die die Freude und der Frieden in der Familie dahin. Weiterhin, damit ich sie nicht nackt ausziehe und sie dürre mache. Da frage ich mich auch wieder, vom Seelsorger, ist dieses Verdorren, ist ja erstmal ein Bild, zu einer Wüste unfruchtbar. Wo begegnet uns das zum Beispiel? In einer zerrütteten Familie? Dieser Fakt begegnet uns ja im Alten Testament ganz, ganz krass. Dass sich aufgrund von ehelichen Zerwürfnissen eine Unfruchtbarkeit einstellt. Ja, David und Michael, die Tochter Sauls. Ein falsches Wort im falschen Moment und der Mann hat sich dieser Frau entzogen auf Lebenszeit. Sie hat einen heiligen Moment in seinem Leben verachtet, hat ihn negativ bewertet. Sie hat eifersüchtig reagiert, wo er ganz vor Gott war und hat gesagt, schön hast du dich heute benommen. Ordentlich konnten sich alle an dir aufgeilen. So sagt sie das mit unseren heutigen Worten. Du bist rumgehuppt, dass jeder sehen konnte, was du für Unterwäsche anhast. Und das ist an einem Punkt, wo es David trifft und wo ihm die ganze Stress, den er aus dieser Familie bis dahin erlebt hatte, hochschlägt. Denn der Vater dieser Frau hat beständig seine eigene, also hat die Gottesfurcht Davids, die beständig gelästert. Und hat sie auf eine dämonische Weise angegriffen. Und das hat Spuren hinterlassen. Und dann sagt sie sowas, und da weiß David, ich sage das alles immer mit meinen Worten so, da weiß David, sie stammt aus demselben Stall, mit der ich nichts mehr zu tun habe. Und doch ist es eine Frau. Die war zwischendurch zwangsverheiratet mit einem anderen. Er hat es extra zurückholen lassen. Mag sein, er hat sich nicht viel Zeit für sie nehmen können, aufgrund seiner Regierungsgeschäfte oder welche Dinge auch sonst. Aber dort kommt ein Zerwürfnis, wo von da an sie nicht mehr zusammenkommen und diese Frau stirbt kinderlos. Wie oft, ich hätte früher nicht für Möglichkeiten, wie oft sich sowas heute abspielt. Tausende und tausende Ehen werden genauso gelebt. Man entzieht sich dem anderen und lässt den verdorren. Und dieses Dürsten, was da beschrieben ist, das ist wirklich ein Dürsten nach Zuwendung, ein Dürsten nach Erfrischung. Der Regen, der Regen kommt auf das Land wie ein Streicheln, wie eine Erfrischung. Und solche Haltung, wie das hier beschrieben ist, solche hurerische Haltung, entzieht die Zuwendung. Wenn man lange und lange und lange und lange geworben hat. Irgendwann kommt der Punkt, wo man zumacht. Das ist zwischen Gott und den Menschen so. Und da brauchen wir uns nicht einbilden, dass es zwischen Menschen anders sein könnte. So nach dem Motto, es gibt so eine Art ewige Toleranz und gerade bei Christen geht das immer so alles weiter. Das geht nicht alles immer weiter. Es wird irgendwann die Grenze der Toleranz überschritten. Hier wird das angedroht. Und Gott sei Dank ist es auch noch nicht das Letzte. Aber es ist dann ein Durchgangsstadium, das ist ultimativ. Das ist dort erstmal nicht mehr abzubiegen. Werden wir nachher noch sehen. Auch über ihre Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie Hurenkinder sind. Und das verstehe ich dann, sind nicht die Kinder gemeint. Wenn wäre es noch schlimmer. Wenn würde das heißen, dass Hosea irgendwann der Kragen so geplatzt ist, dass er auch selbst die eigenen Kinder irgendwann ablehnt, weil sie zu viel Mütterliches haben. Aber ich denke, es sind die Kinder, die sie vorher mit in die Ehe gebracht hat. Ja?
Das sieht man in Kapitel 1, Vers 2.
Ja.
Da sagt er, nehmen wir ein Hurenweib und Hurenkinder, also die Hurenkinder dazu.
diese Sache, dass wenn solche, heute nennt man das ja Patchwork-Familien, auftreten, dass man mit den vorhergehenden überhaupt nicht mehr will. Das ist eine der Möglichkeiten, gerade wenn Menschen von Gott entfernt leben. Und dort, denke ich, ist es fast die Regel, dass man einfach mit jemandem aussieht. Es gibt so viele Frauen, die verlassen worden sind oder die gegangen sind, die suchen eigentlich gar keinen anderen Partner. Die suchen einen Vater für ihre Kinder. Und die ahnen nicht, dass in den aller seltensten Fällen ein Mann Vater werden wird für ein Kind, was nicht von ihm ist, sondern er sucht eine Partnerin. Und ich halte das für eines der verbreitetsten Missverständnisse dieser heutigen Patchwork-Zeit, dass man denkt, in einer Zweitbeziehung könnte man sich gute Eltern für die Kinder aus der Erstbeziehung einsammeln. Das dürfte die absolute Ausnahme sein. Wenn ist es ein Gnadenerweis Gottes sondergleich, eher werden diese Kinder das Schicksal der Ablehnung endgültig erleben. Und auch das ist ein Grund, dass wir nicht leichtfertig in irgendwelche Beziehungen gehen sollten. Oder uns mit jemandem einlassen sollten und sagen, naja, wenn ein Kind entsteht, ich werde es ja sowieso nicht abtreiben lassen, irgendwie ist es dann damit schon gut. Es ist nichts gut, jedenfalls nicht für das Kind. Das ist eine der Dinge, warum die eheliche Treue einen absoluten Stellenwert hat. Tatsächlich auch und gerade um der Kinder willen. Und ich meine wirklich die eheliche Treue, nicht das, was vorneweg gewesen ist. Das kriegt man nicht wieder gut gemacht oder verändert. Wenn wir hineintreten in diesen Bund mit Gott, dann gibt es einen neuen Anfang. Aber ich kann dann nicht sagen, wenn ich gläubig bin, naja, irgendwie lebe ich so und irgendwie wird Gott es schon wieder hinrichten. Das geht nicht. Er hat die davorliegenden Sünden übersehen, aber gebietet heute, dass wir in seinen Wegen wandeln. Denn ihre Mutter hat gehurt, die mit ihnen schwanger ging, hat Schande getrieben, denn sie sagte, ich will meinen Liebhaber nachlaufen, die mir mein Brot und mein Wasser gaben, meine Wolle und mein Flachs, mein Öl und mein Getränk. Ich habe gerade, ich glaube, letzte Woche einen Bericht gelesen und das war ein sehr wohlwollender Bericht, mindestens neutral gehalten, dass eine Studentin ihr Studium über Prostitution finanziert. Ja, die hat das auch ganz locker so gesehen. Also sie kommt eben aus einer Familie, wo wenig Geld ist und sie hatte nicht die Gelegenheit, sich was anzusparen. Das Studium kostet viel und das ist der bequemste Weg, um das zu finanzieren. Und das wird so hingenommen, als ob das normal sei. Ich denke wirklich, die heutige Zeit hat solche Abartigkeit mit sich gebracht, dass man Hurerei als einen inzwischen legitimen Weg des Lebensunterhalts anzuschauen bereit ist. Und hier, in diesem Text, wird es als ultimative Sünde verdammt. Nicht die Hure, die nach Missbrauch dazu geworden ist, wird verdammt, sondern die Hure, die um ihres Erwerbes willen diesen Weg geht, ist unter dem besonderen Gericht Gottes. Und da ist tatsächlich die Frau im Mittelpunkt, mehr als der Mann. Es gibt nicht so viele Männer, die ihren Broterwerb auf diese Weise finanzieren. Das ist schon das Geschäft, das für Frauen lukrativ ist. Und diese Sache macht was mit der Gesinnung und mit dem Charakter dieses Menschen. Nämlich, Er macht ihn unempfindlich und unempfänglich für Treue. Und kompromittiert insofern die Kinder. Kurz zusammengefasst. Eine Frau, die ihre Hurerei damit rechtfertigt, dass sie ja dazu gezwungen sei, aus finanziellen Gründen, oder auch vor sich selbst rechtfertigt, die begeht wirklich eine doppelte Sünde, weil sie damit sich selber den Weg der Treue verschließt und ihre Kinder ins Verderben mit hineinzieht. Und wenn solche Dinge aufgetreten sind, vielleicht ist jemand ein Kind aus so einer Lebenshaltung heraus, dann muss das vor Gott hingelegt werden. Das klärt sich nicht von alleine. Da kann man nicht sagen, ja, ich gehöre jetzt zu Jesus und das ist alles in Ordnung. Dann muss man sich lossagen von genau dieser Gesinnung. Dann muss man das unter das Gericht Gottes bringen und dann muss man das auch auseinandertrennen mit den Eltern, die so eine Lebensweise geführt haben. Ich bin sehr erstaunt und bin auch glücklich darüber, dass in Skandinavien im Moment eine Gesetzgebungsveränderung sich vollzieht, völlig unbemerkt, die eine stärkere Auswirkung hat als diese ganze Nichtrauchergeschichte. In der Vergangenheit gehen ja so große Wellen um die Welt, fast immer ausgelöst von Amerika. Drogen, dann die Drogenverbot, Rauchen, beworben ohne Ende auf der ganzen Welt. Dann diese Nichtraucherkampagnen, das Fastfood-Essen und jetzt die Welle gesunder Ernährung, geht alles über Amerika. Dauert alles ewige Zeiten, bis das woanders ankommt. Nebenbei, vor 2 Jahren, glaube ich, ist in Schweden Prostitution unter Strafe gestellt worden. Und zwar insbesondere für Männer. Jeder Mann, der zu einer Hure geht, macht sich strafbar. Die Frau auch. Aber jeder Mann, also nicht nur der Zuhälter, sondern der Freier, wird in der Regel mit Gefängnis bestraft, weil er dort Handel mit Menschen treibt. Und jetzt vor kurzem, vorige Woche, hat Norwegen nachgezogen. Staune darüber. Freue mich darüber. Dort wird etwas eingedämmt, was seit Urzeiten aufgerissen ist, wo man meint, man kann ja nichts dagegen machen und wenn einer was dagegen tut, dann machen es andere Länder umso doller und so redet man sich raus und sagt, es sollte am besten so bleiben, wie es ist. Und hier haben wir in diesem Vers das erste Mal, dass dieser Realitätsverlust eintritt. Ihre Mutter hat gehurt, die mit ihnen schwanger ging, hat Schande getrieben, denn sie sagte, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, weil ich ja alles von denen habe. Vers 10, ich springe einfach mal. Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold. Sie aber haben es für den Baal verwendet. Seelsorgerlicher Sicht, tritt bei einem hurerischen Leben im Realitätsverlust ein, bei Frauen wie bei Männern. Aus geistlicher Sicht ist diese hurerische Gesinnung immer dann und überall dort erkennbar, wo man die guten Gaben Gottes irgendetwas anderen oder jemand anderen zuspricht. Wenn man sagt, oh, habe ich ein Glück gehabt. Mir geht's gut, weil ich diese und jene Gesundheitsprodukte zu mir nehme. Ich habe endlich gewonnen, weil ich die richtigen Zahlen angekreuzt habe. Mir geht's gut in meiner Ehe, weil ich den richtigen Sternzeichen Partner geheiratet haben und so weiter und so weiter. Da zieht ein Mensch das Gericht Gottes auf sich, weil er allein gut ist und alle gute Gabe kommt von dem Vater der Lichter, heißt es. Alle gute Gaben, jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott, von dem Vater der Lichter. Und wer dieses Gute nicht dankbar von ihm annimmt, sondern das jemanden anderen zuschreibt, der begeht dort eine Frevel, der nach sich zieht, dass Gott diese Dinge entziehen muss. Muss. Wenn es überhaupt noch eine Hoffnung für diesen Menschen geben soll, dann muss ihm das entzogen werden. Ihr Lieben, ich sage das mal praktisch hier. Wer freikommt von seiner Suchtgebundenheit, wer freikommt von seinen Schulden, wer freikommt aus dem Gefängnis und gibt Gott dafür nicht die Ehre, der zieht sich das Gericht Gottes zu, dass ihm alle diese Dinge und Schlimmeres entzogen werden müssen. Oder Gott überlässt ihn sich selber und dann geht er mit diesen Sachen in die Hölle. Das wird in der Regel nicht der Fall sein. Aber, und das kann man ja beobachten über viele Jahre, es gibt wenige Menschen, die sich auch durch diese Einschnitte reden lassen. Ich staune immer wieder, welche Leute dankbar werden und welche das nicht sind. Äußerlich weiß man immer ganz genau, man hat der das gut, hat den Gott begnadigt. Und der empfindet das gar nicht so. Und ein anderer, wo man denkt, naja, der wird sich doch daran nicht scheren. Der ist dankbar. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht ein böses Herz des Unglaubens im Abfallen von Gott haben. Das kann man nämlich daran entdecken, dass wir was sind. Woran kann man merken, frühzeitig merken, dass wir ein Herz des Abfallens von Gott kriegen? Genau, dass wir nicht mehr dankbar sind. Oder gar nicht dankbar. Einfach alles so hinnehmen, ja, ja, ist so, zu essen, na ja, kann besser sein, kann schlechter sein, ist so. Ja, Wohnung, ja, teuer, alle leben noch schlechter, geht so. Und so können wir weitermachen. Ja, eine Frau, früher war es auch schon schöner, aber andere haben noch schlechter gekriegt, ist so. Ich spitze das ein bisschen zu. Diese Undankbarkeit für die guten Gaben Gottes, eben für das Wetter, für die Gemeinschaft, für die Gesundheit, für die Kraft, die wir haben, für die Möglichkeit, mit unseren Kräften gute Werke zu tun, das muss uns doch dankbar machen, oder? Und dankbar halten. Wirklich. Mit Herzen, Mund und Händen. Naja, schon wieder stehen die auf. Kann der vielleicht noch laut singen? Ja. Es gibt so viele Dinge, wo wir innerlich uns versperren können. Und so viele Kleinigkeiten, um über diese Sperren wegzugehen. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Lied zuerst. So hoch, so tief, ich freue mich, dass ich mich bücken kann und noch mittel. Fingerspitzen auf den Boden kommen, früher konnte ich mit der ganzen Handfläche, müsste ich ein bisschen üben. Die Zimmer deswegen öfter. So weit, dass niemand darüber kommt. So groß ist Gottes Liebe. Das müssen wir sagen. Und wir vergessen das sonst. Weil wir es uns ja selbst selten sagen. Oder? Wachst du früh auf und sagst, ach Schatz, guten Morgen, ich hab dich lieb. Weißt du, dass Gott uns beide lieb hat. Ein schöner Tagesanfang. Wie viele von uns machen das so? Naja, zwei, drei immerhin, können sich noch Verbesserungswürdigkeiten ergeben. Das muss man nicht nur sagen, man kann auch statt Schatz sagen, na mein Bruder, mit dem ich auf demselben Zimmer liege. Also nicht, dass jetzt die Alleinstehenden meinen, ja, ja, das betrifft ja nur die, einen Schatz neben sich haben. Einfach Gutes zu sagen. Gutes zu denken, Gutes zu tun. Das ist gelebte Dankbarkeit. Ah, ich habe gerade die Taschen ein bisschen voller Geld. Der andere hat nichts. Man hätte es ein bisschen zusammenhalten müssen, oder? Ein bisschen teilen. Muss ja nicht gleich alles auf den Kopf kloppen. Mein Auto mit der Kettensäge halb durchschneiden und sagen, hier hast ein halbes. Das ist nicht gemeint. Aber Anteil geben. Ich habe noch eins, du hast keins mehr. Gut, kannst mal kriegen oder wir fahren gemeinsam. Diese praktischen Dinge, das ist gelebte Dankbarkeit. Vers 8 und 9, darum siehe, ich will ihren Weg mit Dornen verzäunen und ich will ihr eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden kann. Wisst ihr, dass das ein ganz wichtiger Vers ist? Es gibt mehrere solche Verse, es gibt in den Psalmen, ich habe das heute nicht gefunden, aber ich habe mich erinnert, in meiner anderen Bibel sind diese Verse alle angestrichen, dass Gott mehrfach sagt, dass er Menschen einmauert. Das ist lästig, oder? Schon als Kinder können wir das nicht ab, wenn uns jemand auf dem Schoß festhält. Oder später in der Schule, wenn uns jemand in den Schwitzkasten nimmt. Wisst ihr, dass Gott Leute in den Schwitzkasten nimmt? Steht hier. Ich verzäune und vermauere deine Wege, dass du nicht vorwärts kommst. Warum? Ja, um nicht auf diesen irrsinnigen Wegen umzukommen. Es waren ja Irrwege, irrsinnige Wege. Anderen nachzurennen. Was ist das? Wenn eine Frau erst so weit ist, dass sie Männer nachrennt. Schon schlimm genug, wenn ihr die Männer die Bude einrennen. Aber wenn eine Frau Männer nachrennt, das ist eigentlich schon unglaubliche Aufgabe von Selbstachtung. Und dann ist das zwanghaft. Und dann mauert Gott es zu. Wie? Ja, ich denke, manches Mal denkt man, dass man sich solche Mauern zieht und es ist schon Gott mit dabei. Und ich glaube auch, dass das so ist, dass Leute dann regelrecht ein Bedürfnis kriegen, wenn sie am Ende ihres Weges angekommen sind. Das ist ein Zeichen, dass Gott schon seine Hand auf jemanden gelegt hat. Wenn er müde geworden ist, bei diesen Wegen hierhin und dorthin zu suchen, wenn er sich abkapselt. Aber ich meine heute besonders diejenigen, die noch Lust hatten, weiterzumachen. Und Gott hat es einfach nicht mehr zugelassen. Puh. Mauer gestellt, mit einmal bis dagegen gerannt. Hattest einen klaren Plan, wolltest das, ging nicht. Naja, Plan B ging auch nicht. Grübelst ein bisschen, dritte Variante, schon wieder nichts geworden. Dann fällt dir nur noch eins ein und auch das geht nicht. Dann ist Gott hinter dir her. Kann man schon wieder dankbar sein. Und das meine ich, therapeutische Schritte. Weißt du, wie das dann weitergeht? Sie erkannte nicht, dass das von mir ist, sagt Gott. Darum nehme ich dir alles weg. Und dann musst du mal gucken, ob die anderen das dir hinterher schmeißen. Ja, die wollen alle was. Hier haben wir mal das richtig exemplarisch mal aufgeschrieben, die Erfahrung, die ja viele gemacht haben. Wie lange hat man Freunde? Ja, solange sie von einem was nehmen. Man denkt zwar, man kriegt von denen auch was. Aber es ist nicht so. Wenn Gott das wegnimmt, was von ihm ist, sitzt man mit einmal da. Und dieser Text sagt uns, wenn ein Mensch sich so verrannt hat, von Gott weg und aus der Wirklichkeit sich so rausgedreht hat, dass er das Echte nicht mehr unterscheiden kann, dann bleibt Gott kein anderer Weg, als ihm alles Gute zu entziehen. Schreckliche Erfahrung, oder? Das möchten wir nicht, oder? Wir möchten ja gesegnete Leute sein, und möchte alles auch vorwärts gehen und alles muss sich vermehren. Und das soll auch so sein. Aber wenn wir auf bösen Wege sind, geht das nicht. Da geht es nicht. Und dann hat Gott eine krasse Methodik. Dann decke ich ihre Scham auf. Boah, kann er sowas überhaupt machen? Ist das dann nicht gleich sexuelle Nötigung? Oder gar Missbrauch? Ich glaube, heute würde man ihn deswegen verklagen. Und doch macht er das. Gott erniedrigt Menschen bis dahin, dass es wehtut. Ja, man könnte denken, eine Hure ist abgehärtet. Der kann das doch nicht ausmachen, oder? Er macht das dann was aus, wenn es kein Geschäft mehr einbringt. Das muss man wissen, gerade wenn man auch mit solchen Menschen arbeitet. Man kann jemanden, ich sag mal, jemand mit einer hurischen Gesinnung, so lange nicht dienen, wie es ein Geschäft mit dieser Hurerei macht. Kann man vergessen, braucht man sich gar nicht drum bemühen. Wenn aber jemand am Ende ist, also abgewrackt sind, dann kommt die Sehnsucht des Menschen wieder hoch nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Schutz. Auch bei einer Hure. Und dann gehört es zu Gottes Programm, diese Sache erstmal wirklich nackig zu machen. Die meisten Menschen unter uns kennen das ja, eine Lebensbeichte. Die haben das durchlitten. Wie das von Schicht zu Schicht geht, als ob man gleichsam seine bedeckenden Kleider ablegt. Und zwar solche Kleider, über die geschrieben ist, unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges, wie ein besudeltes Kleid. Oder wie es in dem Propheten Sacharja beschrieben ist, dass der hohe Priester steht, der hohe Priester wohlgemerkt, und der Satan klagt ihn an, und Gott weist den Satan zurück und weist an, dass dem sein schmutziges Kleid ausgezogen wird. Eine demütige Befahrung für den Priester. Das ist so, als ob der Pfarrer mit einmal statt im Talar in der Unterwäsche steht. Und alle sehen das. Und auch die hat noch einen braunen Streifen. Und das bedeutet, dass wir mit unserer Gerechtigkeit nicht passend sind vor Gott. Und dass wir das nicht wieder gut machen können. Das möchte man gerne. Dass man sagt, naja, ich habe gesündigt. Ich mache das alles wieder gut. Das heißt, komme ja nicht zu nah. Nicht so weit, dass es weh tut. Und erst recht nicht, dass jemand anders das merkt. Aber Gottes Programm, wenn jemand abgefallen ist von ihm, ist, dass er uns auszieht. Uns unserer Selbstgerechtigkeit, unserer Irrtümer, aber eben auch unserer Schändlichkeiten entgleitet. Und das ist so schön. Und was Neues macht. Und uns wieder zu Ehren bringt. Jesaja 61. Er gab Kopfschmuck statt Asche. Das ist dieses. Wenn ein Mensch so weit ist, dass er sich demütigt vor Gott. Und wenn er in diesem Bewusstsein vor Gott, das ist für mich immer eine Freude, auf solche Leute zu treffen. Ich habe vor kurzem wieder jemand begleitet, der in dieser Phase ist, so richtig zerbrochen vor Gott. Wenn man ihm begegnet, dass die Tränen wie Flüsse aus den Augen laufen. Ja, würde man sagen, schnell in die Psychiatrie. Er weiß, was er hat. Beruhigungsmittel, da kriegt man das wieder hin. Aber ein Mensch, der vor Gott so zerbrochen ist, der hat ein Bedürfnis nach Reinigung, alle diese Dinge loszuwerden. Und dann kann Gott ihn neu und wieder in Ehren bringen. Für uns, die wir in solchen Dienst sind, heißt es, Menschen zu begleiten und abzuwarten, ob Gott jemanden so von Grund auf erneuert, nachdem er ihn so eingemauert hat, dass er nicht mehr weg kann. Und ich mache ein Ende mit all ihrer Freude, ihren Festen, ihren Neumonden, ihren Sabbaten und allen ihren Festzeiten. Wenn man das ja aufgezählt liest, da weiß man, derjenige, der in so einem Weg ist, der kommt da gar nicht mehr raus. Party, 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 Party. Und Gott sagt, ich mache ein Ende. Nicht, du musst damit aufhören. Ich mache ein Ende. Das zeigt, wenn jemand so hineinverstrickt ist, braucht es ein Eingreifen von außen, um den überhaupt noch zu stoppen. Ich mache damit ein Ende. Unterschiedliche Methoden. Durch Krankheit, durch Gefängnis, durch psychische Veränderungen, Depressionen, durch sozialen Absturz. Gott hat verschiedenste Möglichkeiten, Menschen zu stoppen. Wir dürfen dankbar sein, wenn uns das selber widerfahren ist. Wir dürfen froh sein, wenn andere durch solche Wege gehen. Ich veröde Weinstock und Feigenbaum, von denen sie sagte, sie sind mein Liebeslohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Und ich mache sie zum Gestrüpp, dass die Tiere des Feldes sie abfressen. Und ich suche an ihr Heim die Festtage der Baalim, an denen sie ihnen Rauchopfer darbrachte. Ich habe es natürlich als Nichtraucher leicht, sowas zu sagen, aber Rauchopfer darbringen erinnert mich immer auch daran. Ich glaube, dass das auch mit gemeint ist. Dass das Rauchen immer auch eine Art von Opfer ist, was ein Mensch bringt. Er opfert den Totengeister. Wirklich. Man redet da so salopp drüber und sagt, naja, wieder ein Sargnagel. Oder wieder den Krebs füttern. Ja, so redet man salopp drüber. Man weiß das eigentlich, dass das Dinge sind, die zerstörerische Wirkung haben, wie Götzendienst. Und ich glaube, dass, wo immer von Rauchopfern die Rede ist, das getrost bezogen werden darf, auch auf das Zigarettenrauchen, Tabakrauchen. Und sich mit ihrem Ring und ihrem Halsgeschmeide schmückte. Und ihren Liebhaber nachlief, mich aber hat sie vergessen, spricht der Herr. Ich suche sie heim. Dieses Wort Heimsuchung hat ja eine doppelte Bedeutung. Die eigentliche, die haben wir ja kaum noch im Sprachgebrauch. Oh, was für eine Heimsuchung. Das meint, was für eine schreckliche Katastrophe hat sich ereignet. Ja, insofern verwenden wir dieses Wort kaum noch. Katastrophe hört sich besser an. Heimsuchung ist damit gemeint. Und wenn wir es in der anderen Bedeutung sehen, es ist das Nachhauseholen. Was war denn die Heimsuchung des verlorenen Sohnes? Wodurch? Hungersnot, durch eine Katastrophe. Durch eine nüchterne Katastrophe, nachdem er bankrott gegangen war, kam auch noch eine Hungersnot. Dann muss man manchmal staunen, wie viel Mühe sich Gott um einen Menschen macht. Ich bin versucht zu sagen, Gott hat tausenden Leuten eine Hungersnot zugemutet, um einen zurückzuholen. Gott macht sich um seine Leute solche Mühe, dass er andere mit in Katastrophen hineinbringt, um einen nach Hause zu holen. Kann er machen. Macht er auch wirklich. Das ist also nicht nur eine Idee meinerseits. Es heißt in den Psalmen, er gibt Völker hin für dich und Völkerschaften. Als Lösegeld für dein Leben. Dort ist Israel gemeint. Aber Gott leistet es sich für seine Auserwählten, ganze Völkerstämme auszurotten, die sich sowieso von ihm weggekehrt haben. Das ist immer in der Gerechtigkeit Gottes. Aber für uns sollte das doch zur Ermutigung sein, was Gott sich für eine Mühe gibt mit jedem Einzelnen. Wie sehr wir doch seine Zuwendung wertschätzen müssen, dass er für einen von uns einen Riesenaufwand treibt. Für jeden von uns. Ein Riesenaufwand treibt, um uns heimzusuchen, rauszuretten aus der Sünde. Rauszuretten aus der Verlorenheit. Rauszuretten aus dieser ultimativen Zerstörung, die sich sonst über Generationen fortsetzen würde. Ich hole sie weg von den Baalim, Das Wort Baal ist Herr. Ich werde immer erinnert an das Wort von Jesus: Was nennet ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Und es schmerzt mich immer, wenn ich Leute beten höre: Herr, 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 Herr. In einem Gebet 20 Mal Herr. Keinmal wird der Name Jesu genannt. Keinmal wendet man sich zu seinem Vater, Abba. Also der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Papa sagen können. Jeder, der wirklich eine Beziehung zu Gott hat, wird ihn Vater oder Papa oder ab jetzt oder Väterchen nennen. Ja, herzliebster Vater, natürlich. Papi. Als ich entdeckt habe, dass ich so mit Gott reden kann, das war eine tolle Zeit. Im tiefen Respekt, aber in der tiefen Freude des Angenommenseins. Und dagegen steht dieses Herr, Herr, erhöre uns. Baal, Baal, erhöre uns. Und das, ich habe oft schon Menschen gefragt, die in der Gemeinde so gebetet haben. Immer nur Herr, 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 Herr. Bist du auf dem Weg, Jesu? Tust du, was er dir sagt? Und bin ich in der Position, hier jemanden zu maßregeln oder anzuklagen oder schlechtes Gewissen zu machen. Aber achten wir doch mal darauf. Ist unsere Haltung zu Gott diese Gewissheit des Glaubens, die aus der Vergebung unserer Sünden erwächst? Oder haben wir das in so eine Gewohnheit abgleiten lassen, dass wir sagen, ach ja, macht doch, dass schönes Wetter ist, vor allem am Familientag und ansonsten, bitte lass mich zufrieden, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Und aus diesem allen, und damit möchte ich schließen mit dem Vers 16, darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Man kann es auch übersetzen, und ihr ans Herz fassen. Ich werde sie in die Wüste führen. Da denke ich an den Apostel Paulus. Kurz nach seiner Berufung, als er als Saulus von Tarsus unterwegs war, voller Drohung und Mord gegen das Volk Gottes, begegnet ihm der Jesus, den er gehasst hat, und sagt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Der große Schreck. Und dann führt der Geist Gottes ihn 3 Jahre an die Stille. In die Wüste. Dort hat Gott zu seinem Herzen geredet. Dort hat er ihn am Herzen gepackt. Der Aufenthalt in unseren Häusern hier ist dann ein Segensaufenthalt, wenn das diese Zeit ist. Wenn es die Zeit ist, der Wüste, wo Gott uns ans Herz fasst. Wo Gott uns wirklich im Innersten umgestaltet. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Wo wir uns wieder locken lassen, wo wir nur mit ihm zusammen sind und nicht mit allen möglichen anderen Ablenkungen. Auch das ist ein therapeutischer Schritt. Wenn es eheliche Untreue gab, dann ist die niemals zu retten oder zu überwinden durch den Übergang zur Tagesordnung. Es gibt ja einfach das, dass es auch unter Gläubigen untreuen Ehebruch gab. Dann braucht es, wenn das denn wieder in Ordnung gekommen ist, und zwar in Ordnung gekommen in der Hinsicht, dass jemand aus der Verirrung zurückkommt und sagt, oh, was habe ich getan? Ich habe mich ja voll verschrieben. Dann braucht es diese Klausur, diese Abgeschlossenheit der Wüste. Keine äußeren Einflüsse. Und dann braucht es dieses Reden zum Herzen. Sage ich einfach mal, wenn jemand mal in die Situation kommen sollte, dass eine Ehe in solche existenzielle Krise kommt, dann kann man, auch wenn das ausgesprochen ist und wenn man wieder zueinander gefunden hat, nicht so weitergehen, dass man zur Tagesordnung übergeht. Sondern dann braucht man diese besondere Zeit, wo rundherum kein Fernseher, Verpflichtung und solche Dinge sind, sondern das Hören und das Suchen des Herzens des anderen. Dann kann Heilung geschehen. So geschieht auch Gottes Heilung am Menschen. Wenn ein Mensch abgeirrt war von Gott, dann kriegt man das eben nicht mit dem Übergabegebet wieder klar und sagen, ja, wir segnen und dann gehört eben hier zur Gemeinde, wirst noch getauft so nach unserem jeweiligen Ritus und dann gehörst du eben in die Gemeinde und fertig. Das ist eine der großen Schäden, die heutzutage gerade in missionarischen Gemeinden verursacht werden. Dass man so leicht drüber weggeht und sagt, naja, hast dich bekehrt, alles in Ordnung, musst jetzt noch taufen, dann ordentlich die Bekenntnisse sprechen, dann ist schon wieder gut. Eigentlich gehört dann eine Zeit der Stille, des Hörens, des wirklich des Herzensprüfens. Und ich bin überzeugt, wenn Gott einen Menschen ergreift, dann passiert immer das. Dann ist diese Zurechtbringung immer mit dieser Zeit des Wartens verbunden. Es gibt Leute, die so eifrig sind und dann schnell gute Werke tun wollen und die halbe Welt retten und so weiter. Das geht immer schief. Wenn nicht das eigene Herz seine Verwundungen, seinen Hunger, seine Sehnsucht gestillt kriegt bei ihm, dann erst können wir auch einander dienen. Vater, ich preise dich, dass du so mit uns umgehst, dass du diese Geduld hast, damals mit deinem Volk und heute mit deinem Volk. Und mit jedem Einzelnen von uns. Und so segne uns, dass wir in dieser vor uns liegenden Woche in dieser Wirklichkeit deiner Gegenwart, deines Wortes und deiner Kraft leben. Hab Dank dafür. Amen. Amen.